Deutschland soll die stärkste Armee Europas haben. Nach eigenen Atomwaffen strebt das Land derzeit nicht, aber konventionell soll Deutschland an der Spitze stehen. Das hat Verteidigungsminister Boris Pistorius verkündet. Dazu will er 260.000 aktive Soldaten haben, also 260.000 Männer und Frauen, die unter Waffen stehen und in Deutschland, aber auch in anderen Ländern bereit sind zu kämpfen. Neben diesen aktiven Soldaten sollen sich 200.000 Reservisten bereithalten. Also fast eine 500.000 Menschen wäre mobilisierbar, wenn es dann in den Krieg geht. Auch aus dem Kriegsgegner macht Pistorius kein Geheimnis. Gerüstet wird vor allem gegen Russland. Über die aktuellen Pläne der Bundesregierung sprechen wir mit Rainer Fink. Er ist Major AD der Fallschirmjäger der Bundeswehr. Herzlich willkommen, Herr Fink.
Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Gollmer.
Die Bundeswehr soll deutlich wachsen. Bis Mitte der 30er werden also 260.000 aktive Soldaten angestrebt. Das wären etwa 50% mehr als heute. Was bedeutet das für das ganze System Bundeswehr, also von der Beschaffung über die Kasernen bis hin zum Personal?
Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Bezogen auf die Zahlen, die Bundeswehr selbst heute äußert, sind Stand Februar 2026 63.650 Offiziere im Dienst, 62.000 Unteroffiziere mit Port-EP, knapp 29.000 Unteroffiziere ohne Port-EP und 54.000, knapp 55.000 Mannschaftsdienstgrade. Das heißt, an der Stelle äußert die Bundeswehr knapp 170.000 und nicht 185.000 Soldaten im Dienst zu haben. Die Lücke habe ich noch nicht identifiziert, aber an anderer Stelle sagt die Armee, sie hat 185.000 Soldaten. Das heißt, man möchte ja um 75.000 Soldaten aufwachsen. Und das ist nicht nur ein quantitatives, sondern vor allem auch ein qualitatives Problem. Sie müssen ja, um den Aufwuchs sicherzustellen, zu unterfüttern, zunächst einmal das Personal gewinnen, das langfristig bleiben möchte, das charakterlich, physisch und psychisch geeignet ist, den Aufwuchs durch qualitativ hochwertige Ausbildung und Führung zu unterfüttern. Also haben Sie die nächsten Jahre erstmal das Problem, diese Leute zu finden. Die sind rar angesichts auch der demografischen Entwicklung. Und Sie müssen denen natürlich etwas bieten. Denn nur dann sind Sie in der Lage, den Aufwuchs sicherzustellen. Denn nur diese Leute sind in der Lage, wiederum andere Längerdiener zu akquirieren, die sich an diesen Leuten aufrichten und sagen, toller Mann, toller Job, möchte ich auch machen.
Da haben Sie jetzt also schon einen neuralgischen Punkt angesprochen. Der sogenannte Aufwuchs könnte dann zum Wildwuchs werden, wenn man das nicht geordnet hinkriegt. Ein anderer Punkt ist ja auch die gesamte Struktur, also Kasernenstruktur und die Ausrüstung dazu. Sie waren ja auch während des Kalten Krieges in der Bundeswehr. Wenn Sie das mit der Zeit von damals vergleichen, was nimmt Pistorius sich da vor? Ist das vergleichbar?
Das ist deswegen nicht vergleichbar, weil wir eben kein etabliertes Wehrpflichtsystem haben. Früher ist es ja fast so gewesen, dass jede Familie in Deutschland irgendwann einmal zumindest einen Angehörigen in der Bundeswehr hatte. Ich war ja unter anderem Fallschirmjäger im Saarland. Da war es tatsächlich so, dass es quasi keine saarländische Familie gab, die nicht einen persönlichen Bezug zur Fallschirmjägerbrigade, zur Luftlandebrigade 26 in Saarlouis hatte. Die Armee war ganz anders mit der Gesellschaft verwoben als heute. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ja, dass wir nicht nur Waffensysteme abgerüstet haben, sondern auch ideell abgerüstet haben. Wenn Sie auch ein noch so dezentes, positives Verhältnis zum Patriotismus haben, gelten Sie ja als Rechtsextremist in Deutschland. Und so hat man eben den positiven Bezug zur eigenen Nation und damit auch zur Verteidigung des eigenen systematisch unterminiert.
Ich würde mal sagen, ja und nein. Also ich würde Ihnen in einem Punkt widersprechen. Ich bin 1983 geboren, das heißt also in den 90ern in die Schule gegangen. Und dass da jetzt so ein Offizier in die Schule kam und über die Bundeswehr gesprochen hat, das ist entweder nicht passiert oder es gab Proteste, das war total schlecht angesehen. Heute hingegen ist es ja schon so, dass man sagt, ja Mensch, unsere Armee, die brauchen wir ja auch gegen Russland. Und dann sind sie übrigens auch auf einer kleinen Bildungsmesse und dann stehen sie da auch bei der Fitnessmesse FIBO vor ein paar Tagen.
Da haben Sie recht, Herr Gollmer. Ich selbst war ja in den 80er Jahren auch hauptamtlicher Jugendoffizier der 1. Luftlandedivision. Ich habe also eine Menge Veranstaltungen nicht nur in Schulen gemacht, sondern insgesamt in der Öffentlichkeit. Und das war eine Zeit, die war geprägt durch zwei sehr kontroverse Diskussionen in der Öffentlichkeit. Das eine war der militärische Tiefflug. Deutschland war hochgradig belastet durch schnell und tieffliegende Kampfflugzeuge. Das zweite war, und viel gravierender, war der NATO-Doppelbeschluss, der zur Nachrüstung der sogenannten Pershing II Mittelstreckenraketen geführt hat. Beides hoch umstritten. Wir hatten eine starke Friedensbewegung, die Hunderttausende von Menschen auf die Straße gebracht hat. Und da gab es ein enormes Mobilisierungspotenzial, auch in den Schulen gegen alles Militärische. Das ist heute zweifelsohne anders, spricht aber eben auch dafür, dass die Jugendlichen, vielleicht die gesamte Gesellschaft, entpolitisiert wurde.
Das klingt bei Ihnen jetzt aber so, dass Sie das Potenzial nicht wirklich sehen. Und wenn das freiwillige Potenzial nicht da ist, dann muss man die Leute halt zwingen. Also gehen Sie davon aus, dass die Wehrpflicht in den nächsten Jahren zurückkommen wird?
Wenn wir das Personal ansehen, wir haben strukturell heute viel zu wenig Mannschaftsdienst gerade. Eine extrem hohe Abbrecherquote von um die 25% in den Anfangswochen. Sie sind ja heute schon, wenn ich das mal polemisch überspitze, posttraumatisch belastungsgestört, wenn Sie morgens Ihr Mobiltelefon im Spind lassen sollen. Wir haben also beim Personal eine quantitativ und qualitativ erhebliche Lücke. Gehe ich auf die Ausbilder und Truppenführer ein, sage ich, das ist der wesentliche Flaschenhals des gesamten Aufwuchses. Da haben wir eine kritische Lücke. Wenn wir das Thema Musterung und Erfassung betrachten, ist es ja faktisch so, dass im Jahr bis zu 300.000 junge Männer gemustert werden müssen. Und da stellt sich mir die Frage, wer soll denn das tun? Also im Bundeswehrkrankenhaus Ulm, das hat 500 Betten, da war Anfang des Jahres jedes fünfte Bett leer aufgrund des Personalmangels. Jetzt wird zwar das Krankenhaus auf 700 Betten erweitert, aber woher das Personal kommen soll, kann Ihnen niemand sagen. Wer also ist in der Lage, 300.000 junge Männer zu mustern? Sehe ich nicht. Die nächste Lücke klafft dort, wo ich es gerade angesprochen habe, im Sanitätsdienst. Eine hohe personelle Unterdeckung. Kasernen, Infrastruktur. Der Sanierungsstau der vorhandenen Infrastruktur wird offiziell angegeben mit 67 Milliarden Euro. Nennen wir mal ein Beispiel. In Germersheim gibt es eine Kaserne, die soll saniert werden mit 129 Millionen Euro Budget. Und seit 2017, das ist jetzt also bald 10 Jahre her, ist man dort nicht einmal in der Lage gewesen, eine Raffenkammer zu bauen. Das ist die traurige Wirklichkeit dieses Hochrüstens unserer runtergerüsteten Streitkräfte.
Es gibt ja noch einen anderen Aspekt dieser Pläne. Ich habe ihn schon angesprochen, die Reservisten. Also es soll auch 200.000 Reservisten geben. Wo steht man aktuell und was sind die Aufgaben der Reservisten?
Die Reservisten sollen ja im Kriegsfall eigentlich die normale Truppe unterstützen. So, jetzt gibt es, wenn wir tatsächlich im Krieg sind, natürlich auf Ebene der Landkreise eine zivil-militärisch organisierte Zusammenarbeit. Das ist von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Polemisch denke ich gerade an den Volkssturm. Volkssturm 1, damals durch Führererlass im September 1944 wurde entschieden, den Volkssturm aufzubauen. Im Volkssturm 1 waren alle Männer über 50. Die sollten zu den Waffen greifen. Und das, was damals für den Volkssturm galt, fürchte ich, wird heute auch wieder gelten. Denn aktuell hat die Armee nicht einmal ein intaktes Sturmgewehr für jeden aktiven Soldaten. Woher sollen also Waffen und Gerät für die Reservisten kommen? Also, was ich mit denen tun möchte und was die Wirklichkeit tatsächlich zulässt, da klafft eine riesige Lücke. Und auch die zu schließen, wird mindestens 10 Jahre oder mehr brauchen. Wir können die Reservisten einsetzen als Heimatschützer mit Objektschutzaufgaben beauftragen. Sie können bestimmte kritische Objekte also bestreifen und verteidigen mit Heimatschützern. Dass Sie die Reservisten mit modernen Waffensystemen an der Front einsetzen, das sehe ich nicht, weil die Qualität einfach nicht da sein wird bei Reservisten.
Also wenn ich das jetzt schon mal so vorsichtig zusammenfassen darf, für alle unsere Hörer, die den Krieg unbedingt vermeiden möchten, gute Nachricht, Feldauswegen ist einfach nicht. Und Boris Pistorius, sagen Sie, kriegsbereit, Deutschland ganz und gar nicht und noch lange nicht.
Nein, wir haben ja über andere Dinge noch nicht gesprochen, wie die Munition. Ich denke fast an ein Sinfonieorchester. Wenn Sie heute lesen, was die Bundeswehr alles tut, wo Beschaffungsvorhaben laufen, wer mit welchen Vorschlägen kommt, da denke ich an ein Sinfonieorchester mit vielen Solisten, davon auch eine Menge unbegabte Solisten. Aber das Wesentliche ist der Dirigent, der diese Solisten zu einem Orchester formt. Das heißt, jeder kommt mit irgendwelchen Ideen daher. Es werden unterschiedlichste Beschaffungsvorhaben angestoßen und Infrastrukturmaßnahmen losgetreten. Aber das folgt alles nicht einer gesunden Planung und Struktur. Das wird nicht funktionieren. Der Staat ist auch an der Stelle dysfunktional. Das betrifft die politisch-militärische Führung des BMVG, aber auch die gesamte zivile Bundeswehrverwaltung. Dafür lassen sich zahlreiche Belege anführen, dass unnötig Geld kaputt gemacht wird.
Wenn man jetzt also die große Gefahr aus Russland sieht und gegen Russland rüsten möchte, sich aber gleichzeitig bewusst ist, dass man auf 10 oder 20 Jahre gar nicht in der Lage sein wird, einen Krieg gegen Russland zu führen, ist die einzige Methode dann zu kämpfen bis zum letzten Ukrainer, also die ukrainischen Soldaten dafür zu verwenden, gegen Russland zu kämpfen.
Das ist zwar eine polemische Formulierung, die ist von Lindsey Graham, einem US-Senator, und dieser traurigen Logik folgt auch die Politik von Bundeskanzler Merz. Leider Gottes ist ja bei uns niemand mehr da, der sagt, Wandel durch Annäherung, Entspannung, wir müssen zu einem Frieden zurückkehren. Ich konstatiere den Tod der deutschen Diplomatie an der Stelle. Ich wünsche mir auch Frieden mit Russland. Und es ist schon merkwürdig, dass es vor allem Soldaten sind, die sagen, wir müssen über den Frieden reden. Und die Politiker immer mehr in Richtung Hochrüstung und Konfrontation gehen. Das ist alles ja sehr trostlos.
Sehen Sie in der deutschen Bundesregierung den Versuch der Diplomatie?
Ich meine, Wadefuhl macht ja da weiter, wo der feministische Bellizismus von Frau Baerbock aufgehört hat. Der Feind steht im Osten, der Russe ist böse und wir müssen uns rüsten. Und ich habe ja mich damit wirklich auseinandergesetzt. Die Russen könnten zwar einen Angriff riskieren, aber sie werden nicht weit kommen, weil sie einfach weder logistisch noch rüstungstechnisch in der Lage sind, das zu tun, was sie tun müssten, um von ihrer Westgrenze an den Atlantik zu kommen. Da fehlen ihnen alle Mittel. Und das weiß man natürlich auch bei der NATO. Und das sollte uns nachdenklich machen.
Das war eine Einschätzung von Rainer Fink, Major AD der Deutschen Bundeswehr. Mehr von ihm lesen Sie in seinem aktuellen Buch Kriegstüchtig oder postheroisch? Deutschland in der Zeitenwende. Herr Fink, vielen Dank.
Ich danke, Herr Gollner.